hast du am Montag den einen Barkeeper, am Samstag den anderen. Der eine macht mehr Basilikum rein, der andere macht weniger rein. Der eine denkt, er weiß es besser. Und letzten Endes hast du immer einen anderen Drink. Und das ist halt bei unserer Bar, ich glaube, das wissen auch viele Gäste wirklich zu schätzen, dass sie wissen, okay, wenn ich hier den Whisky Sour bestelle, wenn ich den Gin Basil Smash bestelle, dann schmeckt der immer gleich gut. Der schmeckt immer genau gleich, perfekt ausbalanciert.
Sip Podcast. Für alle, die Gastro neu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Sip Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi.
Und Jan-Peter, hallo.
Und wir sprechen über ein Thema, das man nicht in der Gastronomie vermuten würde.
Genau, es geht um Cocktails in Flaschen, Bottled Cocktails genannt. Mhm. Bei diesem ganzen Thema so gemixte Getränke in fertiger Form, in Flaschen oder Dosen oder so, dann denkt man ja eher an den Handel oder vielleicht an die Tankstelle oder an andere Arten von sogenannten C-Stores. Aber an die Gastronomie denkt man eigentlich nicht. Wobei, das hat sich, wir wollen eigentlich nicht mehr über Corona reden, ne? Aber wir müssen es an der Stelle nochmal ganz kurz, weil da hat sich das ein bisschen verändert, beziehungsweise da ist in vielen Bars das Thema Bottled Cocktails ja aufgekommen.
Genau, die das dann quasi vorgemischt haben und dann eben statt ihren Drinks in Gläsern dann halt in Flaschen verkauft haben, damit die Menschen auch ein bisschen Cocktailerlebnis zu Hause haben. Aber auf welche Idee man auf jeden Fall nicht gekommen wäre, wäre mit Bottled Cocktails zu starten und dann zu sagen, Mensch, lass doch mal eine Bar draus machen. Aber über genau das Thema sprechen wir heute.
Ja, absolut. Wir haben nämlich eine Bar in München ausfindig gemacht, die Terra Bar. Die verkauft Cocktails in Flaschen an ihre Gäste. Also natürlich werden nicht einfach nur die Flaschen auf den Tisch gestellt und bitteschön, das vielleicht
Strollen dann, rein.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal
ein neues
Geschäftsmodell. Nein, aber du bist ja da gewesen, Katharina, ja, und du warst ziemlich begeistert.
Ja, absolut. Also um ein bisschen vorweg zu spoilern, es ist wirklich einer der besten Drinks, die ich in meinem Leben getrunken habe. Und ich würde behaupten, das bedeutet schon ein bisschen was, wenn man viel in der Gastronomie unterwegs ist. Und dass das dann auch noch aus einer Flasche kommt, holy moly, habe ich mir gedacht. Aber wir wollen euch gar nicht so arg auf die Folter spannen, denn wir sprechen jetzt gleich mit zwei Gästen. Nämlich einmal mit Christian, der hat zusammen mit Ludwig quasi die Drinks ursprünglich mal entwickelt, die jetzt in der Flasche gelandet sind. Und Markus, der dann eben mit ins Boot kam, um die Rezepturen zu erarbeiten und dann eben auch später, sag ich mal, Head of Bar, so würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Und mit den beiden quatschen wir jetzt darüber, wie das so, ja, funktioniert bei denen. Ja, Peter, ich würde sagen, wir starten los, oder?
Let's go.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Christian, lieber Markus. Schön, dass ihr hier seid bei uns im Sip-Podcast.
Servus, vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Echt klasse, dass wir heute mit euch sprechen können. Ihr seid gerade in zwei verschiedenen Städten. Ihr seid in Hamburg und in München. Umso schöner ist es, dass wir, und ich in Berlin, also wir sind jetzt hier gerade, ne, in drei Städten zusammengeschaltet für unser Gespräch. Starke Sache, ne, mit der Technik. Alles super. Ja, klasse. Also bevor wir jetzt gleich direkt einsteigen und über euer sehr, sehr spannendes Barkonzept sprechen, wollen wir euch nochmal ganz kurz ein bisschen vorstellen. Christian, du hast uns im Vorfeld erzählt, du hast ja lange Zeit in der Luxushotellerie gearbeitet, unter anderem auch in Australien und hast dort das erste Mal Cocktails in Flaschen, Bottled Cocktails kennengelernt und diese Idee hatte ich nicht losgelassen, das selber dann mal nach Deutschland zu bringen und hast dann ja auch schon 2018 damit angefangen, Cocktails für Minibars zu produzieren unter dem Namen Cocktail. Die Firma gibt es auch immer noch. Zwei Jahre später kam dann Boco dazu. Das ist die Bottle Cocktails Firma, über die wir jetzt dann auch im Zuge eurer Bar eine ganze Menge sprechen werden. Und ganz nebenbei hast du auch noch ein Catering-Unternehmen.
Genau, ganz nebenbei.
Wenn dir langweilig ist.
Ganz nebenbei, ja. Also einiges zu tun. Ja, klasse. Und bist also voll in der Hospitality drin. Und das gilt genauso für Markus. Katharina, genau. Stell doch mal den Markus mal ein bisschen vor.
Genau, das Coole ist bei euch, und das ist eigentlich echt was ganz Schönes, was ganz Besonderes, dass ihr euch schon relativ lange kennt, ne? Ihr seid Schulfreunde.
Yes, genau. Tatsächlich.
Gibt es ja auch nicht so oft, sag ich mal, dass man mit Freunden zusammen was losstartet und das dann auch funktioniert. Markus, man kennt dich aus der Barbranche. Du bist ein relativ bekannter Bartender hier in München. Warst zuletzt im Transit, im Werksviertel. Das ist so ein, wer das nicht kennt, wahrscheinlich die mit einer der mit coolsten Location in München, die gar nicht so münchnerisch ist, wie man denkt. Warst aber davor in einer meiner liebsten Clubs im Krux. Hast da mit Ludwig zusammengearbeitet. Ludwig gibt's hier nämlich auch noch. Mit dem sprechen wir zwar heute nicht, aber der ist deswegen mindestens genauso wichtig. Der ist ja mit dir zusammen in Unternehmen, ne, Christian?
Genau.
Zwei seid ihr auch zusammen losgestartet, ganz am Anfang. Und ist ja bei dem gemeinsamen Projekt, was ihr drei zusammen macht, so ein bisschen der kalkulatorische, buchhalterische Kopf im Hintergrund. Oder wie Markus das so schön gesagt hat, der macht alles das, auf was ich überhaupt keinen Bock hätte. Fand ich äußerst herrlich. Genau, und wir wollen heute über ein richtig cooles Thema sprechen, nämlich Bottled Cocktails. Und als ich über euer Projekt das erste Mal gehört habe, ich glaube, das war sogar witzigerweise, obwohl wir uns Christian schon vorher kannten und du mein Kunde bist, habe ich nicht kapiert, dass ihr mit Bottled Cocktails eine Bar macht.
Stimmt.
Und ich dachte mir, what? Und ich finde es eine total abgefahrene Geschichte und darüber wollen wir heute sprechen. Bottled Cocktails in der Bar, wie zur Hölle läuft das und wie kommt man auf so eine Idee? Genau, ihr habt nämlich dieses Jahr, ich überlege gerade, in welchem Monat war das?
Mitte März.
Offiziell eröffnet, Mitte März, das ist noch gar nicht so lange her, habt ihr die Terra Bar eröffnet. Die ist ja im Souterrain vom Hotel Hotello B01, also in der Baderstraße in München. Und da gibt's wirklich, wenn man so denkt, Bottled Cocktails in der Bar, wie kann das irgendwie funktionieren? Machen die eine Flasche auf und hauen das ins Glas rein? Von wegen, sag ich nur, Blue Boy, Whisky Sauer mit Spirulina und Lavendel, Sirup, Schaum getoppt. Bei euch gibt's richtig fancy Sachen und ja, provokante These, darüber wollen wir heute sprechen, dass es aus der Flasche kommt und wie das aber trotzdem funktionieren kann.
Genau, auch im Zuge des Rebrandings von Hotello hieß es ja davor B01, sie haben es jetzt umgebrandet zu Hotello Lehel, müsste ich noch dazu sagen. Habe ich letztens eine Nachricht bekommen von den Mädels vom Hotel, dass sie das immer, falls wir irgendwie in Zeitungen oder jetzt auch im Podcast sind, dass wir es noch dazu sagen sollen.
Das werden wir natürlich in die Shownotes packen und mit der korrekten Adresse dann versehen. Vielleicht aber ganz naive Frage. Man stelle sich das vor, eine Bar, in der es Cocktails aus Flaschen gibt. How the hell did you get there? Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu machen?
Da fange ich gleich am besten mal an, wie es gestartet hat. Ich meine, wir haben sie kurz abgerissen. Ich komme aus der Luxushotellerie. Da versucht man immer so viel wie möglich, die Fehlerquellen auszumerzen. Ich war im In-Room-Dining in Paris im Raffles, im Royal Monceau, wurden 2017 zum besten Luxushotel der Welt gewählt. Und selbst dort hat die Bar im Schnitt 600.000 Euro, ich habe mich nicht verzählt, 600.000 Euro im Schnitt Umsatz gemacht pro Monat.
Krass.
Und selbst dort hatten wir das Problem, einfach die Logistik. Es sind drei verschiedene alte, uralte Häuser in Paris gewesen, die sie zu einem Haus zusammengeschlossen haben. Man kann teilweise nicht mit Trolleys, also mit rollbaren Tischen, über die Gänge fahren, weil da teilweise auch Treppen im Weg sind. Man musste immer zu zweit oder zu dritt fahren. Und natürlich, so wie man es schon raushört, der Cocktail, der in der Bar produziert wird, ist perfekt für die Bar, für kurze Wege produziert. Aber sobald man irgendwie damit auf Reise gehen muss, in Anführungsstrichen, wird das Cocktail-Erlebnis dann an dem Ort, wo man ist, nicht mehr perfekt sein. Das heißt, Cocktails werden zu warm, die ohne Eis serviert werden. Oder Cocktails auf Eis, wie jetzt zum Beispiel Negroni Old Fashioned, die werden zu wässrig und ja, es macht dann keinen Spaß mehr. In diesem Zuge, da ich ja in Australien schon in Kontakt mit Bottle Cocktails war und es hat überall funktioniert, die waren selbst in Bottle Shops, in Airlines, in Minibars von Hotels, wo man sich das nur vorstellen kann, waren sie. Dann kam ich 2017 in Paris an. Mir wurde als In-Room Dining und Butler Service Director die Aufgabe gegeben, die Minibar mit dem On-Trend Approach zu erneuern. Und schon da ist mir aufgefallen, es gibt keine Bottled Cocktail-Unternehmen in Europa, die wirklich diesen Ansprüchen genügen für Luxushotels. So hat es angefangen. Markus und Ludwig und ich kennen uns ja aus der Schulzeit. Wir haben dann angefangen, Cocktails auszumixen, die dann abzufüllen in Flaschen. Markus hat gegengekostet, hat dann sein Feedback dazu gegeben. Ja, dann haben wir angefangen, ein Unternehmen gestartet. Auch lustigerweise habe ich mit dem Steve Seger, der ist jetzt für die Hotelkette verantwortlich für die Raten, also die Hotelzimmerraten. Und der hat uns kontaktiert und meinte, hey, wir haben da eine Bar im Hotello B01, das soll das Hotello Lehl sein. Im Hotello in Schwabing sind sie mit dem Petit Fritz zusammen und dort hätten sie gerne im Lehl Hotel eine super neue, coole Bar mit einem anderen Approach, eben mit Bottle Cocktails. Und das fanden sie spannend.
War das immer schon eure Idee? Also wir kennen es ja aus der Corona-Zeit, ne? Ja, Peter, haben wir auch drüber diskutiert, dass Bars plötzlich mit Bottled Cocktails angefangen haben, also quasi the other way around im Vergleich zu euch. War das immer schon ein Plan von euch, dass ihr eine Bar öffnen wollt?
Es war tatsächlich ein Plan. Also lustigerweise kam durch die Pandemie alles durcheinander. Alles, was wir in unseren Businessplänen aufgeschrieben hatten, wurde irgendwie beschleunigt und vorgezogen. Wir mussten immer wieder umdenken. Viele, die in Hotels sind oder in Bars, gerade Barmanager haben uns belächelt und meinten, ja, sowas würde niemals wirklich in einer Bar funktionieren. Und das waren wir wirklich heiß darauf, auch das mal selbst zu sehen. Wir haben immer gesagt, es wird funktionieren, haben auch aus unserer eigenen Erfahrung gesprochen, bei Events und so weiter, wie zum Beispiel bei Personio, da waren 500 Leute, 600 Leute und die haben wir einfach mit Bottle Cocktails perfekt bespielen können. Wir haben auch gesagt, es wird bestimmt in der Bar passieren und funktionieren, hatten aber da quasi noch diese Erfahrung. Und dass dies so schnell passiert ist, hat sich einfach super ergeben mit Steve Seger eben von der Hotello-Kette. Geplant war es, aber so schnell noch nicht tatsächlich.
Markus, ich meine, du hast ja in vielen Bars schon gearbeitet und ich denke, du hast dort handwerklich sehr hart arbeiten müssen, also shaken, rühren, was das ganze Zeug herhält und so. Ich war vor kurzem in einer Bar hier in Berlin, wo die Bartender übrigens darauf trainiert werden, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Rühren und shaken gleichzeitig oder rühren und Bierzapfen gleichzeitig. Also das ist extrem, was da teilweise abverlangt wird. Als du jetzt gehört hast, zwei Buddies von mir wollen eine Bar aufmachen, wo es Bottled Cocktails gibt. Was hast du da gedacht und wie hat es dich am Ende dann auch überzeugt?
Also ich muss dazu auch sagen, Ludwig war ja auch, als ich mit der Bar gestartet habe, mein Mentor. Hat mir auch viel beigebracht. Witzig auch, dass du es ansprichst, auch dieses Zwei-Hände-Thema war was, was er auch im Grunde mir und vielen anderen beigebracht hat, dass man eben mit beiden Händen arbeitet, sowohl im Club als auch in der Cocktailbar. Und als dann auch diese großen 0,5 Liter Flaschen von Boco rauskamen von den Jungs, war schon auch irgendwie immer die Idee, okay, das könnte in der Gastronomie auch funktionieren, das könnte in der Bar funktionieren, das könnte in Läden funktionieren, die eventuell halt vor allem wegen Corona Personalmangel haben, Zeitmangel haben, die Expertise nicht haben. Und es ist genauso wie bei Köchen, gute Cocktailbarkeeper findet man schwierig. Ich hoffe, ich kann das jetzt so sagen. Genau wie Köche sind sie auch oft ein bisschen weird. Deswegen ist es halt eine Thematik, die halt einfach in der Gastronomie gerade um sich greift. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, es gäbe die Möglichkeit, eine Cocktailbar aufzumachen mit den Bottle Cocktails, habe ich auch erst überlegt, okay, wird dann da gar nicht mehr gerührt, gar nicht mehr geshakt, weil die Cocktails, die Jungs ja so kreiert haben, die sind ja fertig. Man muss ja dazu sagen, es gibt jetzt auch schon inzwischen Konkurrenz, alle machen es ein bisschen anders, wo man eigentlich denkt, okay, bei Bottle Cocktails, man stellt fünf Unternehmen hin und alle machen exakt das gleiche Produkt, das stimmt so auch nicht. Es gibt zum Beispiel auch Hersteller, die sagen, okay, man muss eben noch rühren, man muss noch shaken, wo ich auch genau der gleichen Meinung bin wie Christian und Ludwig, ja okay, dann kann ich es ja gleich ganz lassen, weil niemand hat ein Rührglas oder einen Shaker zu Hause, der Drink soll ja fertig sein. Und dann mit diesem Konzept, mit dem Ansatz, okay, es wird nicht mehr gerührt, es wird nicht mehr geshaked. Man kann seinen Fokus, seine Zeit, seine Konzentration und die Energie auf andere Sachen legen. Ist mir auch ehrlich gesagt dann gekommen, okay, dieser Ansatz ist auch gar nicht absurd. Also in den Cocktailbars, wo ich gearbeitet habe, im James C. Hunt zum Beispiel, wird vieles geprebatched. Einfach weil es à la minute, ich meine, der Christian hatte diesen absurden Umsatz auch gerade gebracht und es geht natürlich auch im kleinen Maßstab, in kleinen Cocktailbars. Die Leute haben Durst und einen Negroni à la minute zu rühren, dauert halt einfach länger. Und dann wird schon in vielen Cocktailbars, auch wenn man sich mal hinsetzt und vielleicht dem Barkeeper zuschaut, merkt man relativ schnell, okay, das ist Pre-Batch. Und zwar nicht nur die Sachen, die Zeit brauchen, das heißt eine Infusion oder irgendwas anderes, was eben man eben über längere Zeit ziehen lassen muss, sondern auch Sachen, die man theoretisch auch jetzt à la minute machen könnte, wie bestes Beispiel Gin Basil Smash, wird in vielen Bars, weil das einfach auch zum Beispiel auch bei uns der meistverkaufte Drink ist, wird gebatcht. Das wird vorbereitet und es bleiben dann theoretisch, wenn man möchte, noch die letzten Arbeitsschritte. Man sagt, man shakes noch kurz, aber es werden viele Arbeitsschritte gespart. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen es einfach komplett, wir ziehen es komplett durch und wir schauen, okay, es wird nichts mehr geshaked, nichts mehr gerührt und wir haben eine konstant gleichbleibende gute Qualität. Und natürlich, klar, hatten wir alle am Anfang so ein bisschen, okay, funktioniert das? Wie ist es mit der Gastronomie? Christian hat es auch gerade angesprochen. Ein paar Leute belächeln immer, ganz egal, was du machst. Und haben gesagt, okay, funktioniert das? Nehmen die Leute das an? Wie ist das? Finden sie das dann irgendwie komisch? Finden sie das weird? Und tatsächlich ist das Feedback jetzt durchweg positiv. Also viele sagen auch, okay, abgefahren, der Drink ist halt jedes Mal gleich. Ich bringe mal gerne das Beispiel. Meine Freundin war in einem Laden, hat einen Drink bestellt für entspannte 17 Euro, was selbst für München in der höheren Richtung ist. Hat ihr sehr gut geschmeckt, sie hat ihn nochmal bestellt und er kam als erstes in einer Cocktailschale, dann kam in einem Tumbler auf Eis, hat komplett anders geschmeckt, dann hat die Freundin für ihn das auch noch bestellt, dann kam es in einem Longdrinkglas auf Eis und dann, als sie ihn beim Service nachgefragt hat, ob das irgendwie der Joke von dem Drink ist oder was es soll, kam er zurück, ja, wir haben halt vier Barkeeper und jeder macht es ein bisschen anders. Wo ich sage, das ist natürlich das absolute Horrorszenario.
Okay.
Das darf in keiner Bar passieren, das darf in keiner High-Class-Bar passieren und vor allem nicht, wenn der Drink so viel Geld kostet. Und das ist bei unseren Drinks halt gegeben. Die Jungs haben über Jahre lang jeden Drink komplett ausbalanciert. Das heißt, der Gin Basil Smash, der schmeckt jedes Mal gut, ganz egal, wer ihn jetzt produziert. Und da ist natürlich so ein Punkt, einen Gin Basil Smash frisch zu machen. Hast du am Montag den einen Barkeeper, am Samstag den anderen. Der eine macht mehr Basilikum rein, der andere macht weniger rein. Der eine denkt, er weiß es besser. Und letzten Endes hast du immer einen anderen Drink. Und das ist halt bei unserer Bar, ich glaube, das wissen auch viele Gäste wirklich zu schätzen, dass sie wissen, okay, wenn ich hier den Whisky Sour bestelle, wenn ich den Gin Basil Smash bestelle, dann schmeckt der immer gleich gut, der schmeckt immer genau gleich, perfekt ausbalanciert. Und das ist, was ich jetzt zumindest von meiner Erfahrung immer gelernt habe, war das halt immer die hohe Kunst, einen Drink wirklich auszubalancieren.
Voll. Ich finde das Beispiel übrigens echt großartig. Und bevor ich bei euch war zur Vorbesprechung, meinte Jan-Peter so, ich bin mal voll gespannt, wenn du dahin fährst, was denn da so passiert. Und ich so, wie meinst du das? Sagt er, naja, wenn die da nicht mehr shaken, nicht mehr rühren, nicht mehr irgendwie, ich sag mal, eine Show abziehen, ja, was machen die denn da, ne? Also was passiert denn da? Und ja, erzählt mal, ich meine, viele der Hörer werden bei euch noch nicht gewesen sein. Wie läuft denn so ein Abend bei euch ab?
Das also den Punkt, den ich mir dann an dem ganzen Konzept so ein bisschen überlegt hatte, ist, okay, man spart ja die Zeit vom Rühren und Shaken. Und da muss man auch dazu sagen, es sieht vielleicht ganz cool aus, es hat auch einen gewissen Charme, aber es ist ja eine Zeit, deswegen versuchen ja, wie du auch gerade gesagt hast, dir dann mit zwei Armen zu arbeiten und mit zwei Händen, dass du eben diese Zeit bestmöglich nutzen kannst, weil diese Zeit musst du nehmen, diese 15 bis 20 Sekunden für Rühren und Shaken, die müssen da sein. Und es ist eigentlich eine relativ wertlose Zeit, weil es ist im Grunde ja nur der Vermischvorgang, der dann in dieser Minute oder dieser halben Minute stattfindet. Und diese Zeit, die wir uns sparen, genauso wie das Jiggern davor, das ist tatsächlich alles gar nicht so wenig, wenn man jeden Drink einzeln macht, wenn es überhaupt, und das ist manchmal so, wenn jeder am Tisch was anderes bestellt, muss man jeden Drink einzeln machen. Diese Zeit können wir natürlich auf andere Sachen verwenden. Wir haben gesagt, wir verwenden es einmal auf Service, das heißt, dass man am Gast mehr Zeit hat mit dem Personal, was zur Verfügung steht. Plus, was mir halt ein riesen wichtiger Punkt war, weil ich in vielen Cocktailbars auch saß, mir die Barkeeper angeschaut habe, ich habe gemerkt, wie viel Arbeit, Zeit und Liebe da rein investiert wird. Und dann geht am Ende dieses kleine bisschen Zeit eben verloren für die Deko von dem Drink. Weil einen guten Drink zu machen, ist die eine Sache, aber den danach auch so aussehen zu lassen, wir wissen alle, Geschmack ist subjektiv. Und den dann eben gut aussehen zu lassen, dass der Gast sagt, okay, ich komme hier in eine Cocktailbar, weil ich will ein Erlebnis, sonst würde ich ins Sausalitos gehen. Ganz blöd gesagt. Nichts gegen Sausalitos. Und deswegen haben wir gesagt, okay.
Oh, die bieten viele Erlebnisse, das können wir ganz gut.
Auf ihre Art und Weise, absolut.
Auf jeden Fall.
Der Laden ist voll.
Ja, ja.
Aber jetzt vergleichbar eben mit anderen Cocktailbars haben wir gesagt, okay, ich will einen Drink haben, der nach was aussieht, der ein Erlebnis macht. Und diese Zeit haben wir am Ende jetzt auf einmal. Deswegen in unserer Bar, wir haben Drinks, die werden eben unter einer Haube mit echtem Kirschholz geräuchert, also mit richtigem Rauch. Dann haben wir eben den Flavor Blaster, der kleine Bubbles draufsetzen kann. Wir haben schöne Deko, wir arbeiten mit Espuma und Schaum und die Magie passiert eben woanders und nicht in diesem Shaken und Rühren, was wie gesagt im Grunde nur der Vermengungsvorgang ist, den wir einfach davor schon machen.
Ja, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, Markus, eure Barkarte. Weil wer jetzt denkt, naja, dann haben die irgendwie da 8 verschiedene Flaschen mit 8 verschiedenen Drinks und dann gibt es halt irgendwie 8 Drinks und noch ein bisschen Eis und ein bisschen was drauf. So ist es ja nicht. Ihr habt ja ein richtiges dreistufiges Konzept an Getränken.
Exakt, ja. Ich habe mich dann auch hingesetzt, habe überlegt, okay, was wäre jetzt eben noch möglich? Klar, es gibt diese 9 klassischen Bocos. Das ist vom Espresso Martini über Whisky Sour bis zum Jim Basil Smash. Ist da eigentlich im Grunde alles dabei. Das soll es natürlich aber nicht sein. Und ich habe mich dann auch hingesetzt, habe gesagt, okay, was macht man jetzt noch? Wenn wir jetzt nicht mehr shaken, wie können wir jetzt diese Drinks noch irgendwie spannender machen? Wie kann ich jetzt daraus eine richtige Barkarte machen mit Signatures, mit Drinks, die es nur hier gibt? Und am Anfang habe ich mir vielleicht ein bisschen zu viele Gedanken gemacht, bis ich gemerkt habe, okay, ich habe hier eigentlich einen perfekt ausbalancierten Drink. Den muss man normalerweise, ich kenne es eben aus den Bars, wo ich gearbeitet habe, wenn ich Karten geschrieben habe, den muss man teilweise über Stunden lang finden, diese Balance. Und hier habe ich perfekt balancierte Drinks und die kann ich eigentlich nur noch abwandeln. Das heißt, ich kann da eben diese ganzen Spielereien machen. Bestes Beispiel, Jim Basil Smash ist ein Gin Sour mit Basilikum drin. Boom, das ist keine komplette Neuerfindung. Da wurde nicht das Rad neu erfunden. Und genau so haben wir uns eben auch entlang gehangelt. Ich habe gesagt, okay, ich habe einen perfekt balancierten Whisky Sour. Dann wollte ich unbedingt, ich habe natürlich immer so ein paar Sachen im Kopf, so wenn man über den Italienmarkt in München geht oder wenn man eben bestimmte Sachen sieht, viel orientiert sich die Bar ja auch an der Küche. Habe ich gesehen, okay, Spirulina ist für mich super spannend. Diese Alge, die eben natürlicher Farbstoff ist und dann eigentlich unnatürliche Farbe erzeugt. Ich möchte unbedingt was mit Spirulina machen. Und ich möchte die Leute ein bisschen auf eine Reise mitnehmen. Ich möchte mit den Farben spielen. Das war auch ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das ist eigentlich so cool, weil ich habe diese Studie oder diesen Versuch gesehen, wo den Leuten einfach blind irgendwelche Sachen hingestellt wurden. Und sie einfach nicht mehr sagen konnten, nach was das schmeckt. Die konnten Tomatensaft, Apfelsaft kaum unterscheiden. Einfach weil dieses Auge so viel ausmacht. Hab dann gesagt, okay, ich nehme die Farben mit, ich nehme Spirulina mit, ich nehme Aktivkohle mit, färbt einen Drink komplett schwarz ein und es ist total absurd, selbst für mich ist es beim Terragroni, das ist ein Negroni eingefärbt mit Aktivkohle. Es müsste eigentlich relativ gleich schmecken, die Aktivkohle verändert jetzt nicht groß den Geschmack und trotzdem, wenn du diesen schwarzen Drink siehst, schmeckt es anders. Und so haben wir eben, die Signatures kreiert, haben gesagt, okay, wir nehmen die Sachen, die wir spannend finden und hangeln uns dann einfach an diesen perfekt ausgebalancierten Drinks entlang. Und so sind dann die 6 Signatures entstanden und dann gesagt, okay, was machen wir jetzt mit den Leuten, die Aperitifs trinken wollen? Was machen wir mit den Leuten, die ihren Longdrink trinken wollen, die jetzt nicht direkt einen Whisky Sour trinken wollen, weil sie einen Abend locker starten wollen, weil es vielleicht auch irgendwie 17:30 ist und sie später noch was vorhaben? Und haben wir gesagt, okay, auch ein absoluter Traum. Wir haben einen Daiquiri, den man super verwenden kann. Den haben wir mit Minze infusioniert, mit Minztee und frischer Minze und haben da einen Modern Mojito draus geschaffen. Das heißt, da einen Longdrink draus gemacht, haben die anderen Cocktails auch verwenden können und haben einen tollen Hersteller hier aus dem Münchner Umland gefunden. Matt-Limonaden heißen die, MAT. Die Handcrafted Lemonades wie vor 100 Jahren herstellen. Gurke, Preiselbeere, Rosmarin, Salbei. Und damit kann man eben auch wieder spannende Kreationen machen. Hey Mario ist einfach ein Negroni mit einer Rosmarin-Limo. Schmeckt total abgefahren. Und haben dann gesagt, okay, wir ziehen es durch. Wir sagen, alles auf unserer Karte ist aus diesen Bottled Cocktails. Da steht keine Flasche Aperol mehr, da steht keine Flasche Gin mehr, keine Flasche Wodka, sondern stehen diese 9 Flaschen da und alle Kreationen sind im Grunde aus diesen Bottled Cocktails.
Auch die Shots.
Auch die Shots. Und wie die Shots, ja.
Christian, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen noch mal mit zurücknehmen, bevor ihr mit an das Barkonzept herangetreten seid. Wie lange arbeitet man eigentlich an so einem Drink, bis man so eine Balance für sich gefunden hat, wo man sagt, das ist jetzt ein gutes, ja, ein hundertprozentiges Produkt, das man jetzt entweder natürlich dann online verkaufen kann, was er auch macht, oder halt an Wiederverkauf, an die Gastronomie oder halt jetzt auch im eigenen Betrieb verwenden kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Das beschäftigt uns bis heute noch tatsächlich. Ein paar Cocktails haben auf Anhieb super funktioniert. Alkohol mit Alkohol, wie beim Negroni, genial, da passiert nichts. Das sind teilweise jahrelang in der Flasche und da passiert einfach nichts mit der Flüssigkeit, mit dem Geschmack, mit dem Geruch. Die Konsistenz ist einfach perfekt. Dann hast du aber andere Cocktails wie den Espresso Martini oder einen Whisky Sour Margarita und so weiter, wo die Zutaten selbst nicht konstant sind. Zum Beispiel in der Bar ist auch da ein großer Painpunkt die Limette oder der Limettensaft, der Zitronensaft, wenn man den frisch presst, dass der im Winter anders schmeckt als im Sommer zum Beispiel. Da versucht man auch irgendwie einen konstanten Geschmack herzubekommen. Noch dazu nicht nur die Zutaten, sondern auch die Cocktailauswahl an sich selbst. Welche Cocktails wählen wir? Machen wir Signature-Cocktails, die nur wir irgendwie spannend finden oder die wir aus irgendeinem Cocktail herausziehen und dann irgendwie abwandeln? Fand ich für mich beziehungsweise für unseren Zielmarkt schwierig, weil wir natürlich einen großen Markt der Luxushotellerie ansprechen und vor allem auch Leute, die jetzt nicht unbedingt in die Bar gehen würden, sondern Minibar machen sie auf und schauen rein, was gibt's da? Cola, Wasser, vielleicht Cold Brew.
Negroni.
Genau, und dann gibt es einen Negroni. Und klar, wenn ich in die Bar gehe oder wenn ich ein Bargänger bin, dann weiß ich, was ein Negroni ist, meistens. Und wenn nicht, dann schaue ich auf mein Handy, Google, was ist ein Negroni? Und dann habe ich sofort die Zutaten und das Geschmacksprofil, weiß auch quasi, wie er hergestellt wird. Hätte ich jetzt einen Signature-Cocktail, dann wird es da richtig schwierig werden. Dann wüsste man nicht, was das für ein Drink ist. Wird er mir schmecken? Generell, ja, Whisky mag ich, aber Whisky kann rauchig sein, süß, trocken, wenn noch Limette mit dabei ist, fruchtig. Allein da musste man schon erstmal hinsetzen, uns orientieren am Luxushotelmarkt, an Luxushotel-Bars, was da konsumiert wird. Jetzt mit Cocktail. Und dann hatten wir noch die zweite Marke, eben Boco. Da musst du uns wieder neu orientieren, weil das ist klar, sind wir auch in Luxushotels und Hotels mit der Marke Boco. Aber auch hier haben wir gesehen, dass die Chancen und die Möglichkeiten, den Zielmarkt zu erweitern, riesengroß sind. Wir reden im Moment mit Gate Group, die sind mit über 25% Weltmarktführer für Airline Catering. Da sprechen wir auch mit Lufthansa und Eurowings. Bestes Beispiel. Oder auch mit Supermarktketten, Rewe, Edeka, Tankstellen. Events, wir sind bei Hochzeitslocations und da muss man irgendwie so einen Mittelweg finden und sagen, okay, wir nehmen diese Cocktails auf, suchen die Zutaten aus und noch dazu, was ganz am Anfang war, da war auch Markus ein unglaublich wichtiger Teil bei der Suche nach dem perfekt ausgewogenen Rezept. Das heißt, dass ich einen Negroni-Trinker abhole mit dem Negroni, aber auch jemanden nicht abschrecke, der jetzt kein Negroni mag. Oder bestes Beispiel beim Whisky Sour. Jörg Meyer ist ein Whisky Sour Fan. Er selbst sagt, es ist einer der einfachsten Cocktails an sich. Aber es zeigt auch, wie sehr eine Bar Wert auf Qualität legt. Und zwar, da sieht man schon, wenn die jetzt schnell einen Whisky Sour machen, machen die ihn einfach nur so aus der Hand geschüttelt oder legen sie sich da auch wirklich ins Zeug, um auch den wirklich perfekt abzuschmecken, ausbalancieren und so weiter. Selbst da haben wir dann gesagt, wir wollen einen Whisky Sour oder ein Old Fashioned, ein Manhattan, der jedem schmeckt, nicht abschreckend ist, nicht zu stark im Alkohol oder nicht zu sauer, nicht zu süß, rund, elegant im Geschmack, so dass man auch danach sagt, könnte ich jetzt noch 2 oder 3 davon trinken. Weil das Feedback, was wir von teilweise Barmanagern bekommen oder Menschen, die in der Bar jahrelang schon arbeiten, die sagen dann immer, also für die Person persönlich fehlt da irgendwie der Kick, der Alkoholkick. Man sagt, ja, als Barkeeper probiert man die Spirituosen pur.
Trinker.
Als Barkeeper, genau, bist du ein Trinker. Ja. Du bist jeden Tag mit diesen Spirituosen in Kontakt. Klar magst du deine Cocktails wirklich stark, aber schau mal dein Publikum an. Das fängt an beim 18-jährigen Geburtstag. Dann hast du Bridal Party mit, was ist nicht Hard-Seltzers, aber so weinhaltigen Cocktails zum Beispiel. Dann hast du aber auch eine Geburtstagsfeier von 60-jährigen Hochzeiten und so weiter, normale Feiern, normale Gäste, internationale Gäste. Zum Beispiel, man trinkt einen Margarita unglaublich trocken in Spanien, aber dafür unglaublich süß als Lushy in Amerika. Wie holst du die alle da ab?
Ja, und dann gibt es ja vielleicht noch das ganze Segment alkoholfreier Cocktails, ne? Also dann da irgendwie auch dort in dem Segment mit, nennen wir es mal Ready-to-Drink oder Bottled-Cocktails zu arbeiten, ist ja vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, beziehungsweise die dann auch wiederum in die eigene Bar zu bringen, weil ja gerade da ist ja gute Qualität und auch eine tolle Balance und eine geschmackliche Überzeugung sehr, 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 sehr wichtig, ne? Weil das natürlich nochmal noch ein ganz neues Segment ist, wo es noch mehr ja Unsicherheit gibt oder einfach Unkenntnis von seitens der Konsumenten und Gäste.
Definitiv. Da hatten wir auch, gerade während der Pandemie, war ja der Trend, beziehungsweise nach dem ersten Lockdown im Dezember, Januar hat es dann angefangen, dass alle irgendwie nur noch alkoholfrei trinken wollten, Dry January. Und wir hatten Events auch mit Apple, die halt auch von ihrer Firmenphilosophie sagen, sie wollen keine alkoholhaltigen Getränke verkaufen oder verschicken. Da hatten wir dann 7000 Pakete gepackt, um die dann an alle Empfänger zu schicken mit einem Non-Alcoholic Daiquiri, Negroni und Old Fashioned. Und da erstmal, weil er erst der Trend der alkoholfreien Spirituosen erst entstanden ist, da richtige und gute Zutaten zu finden, die jetzt auch schmecken, konstant auch im Geschmack sind. Junge, das war auch wieder eine riesengroße Aufgabe. Für die Bar jetzt, bestes Beispiel, hat sich Markus unglaublich ins Zeug gelegt. Arbeitet sehr viel mit Verjus-Schorlen, mit eben den Mattlimonaden noch dazu. Das ist ein Traum. Also ich sag immer wieder, wenn man alkoholfreie Cocktails trinken möchte, aus welchen Gründen auch immer, Überzeugung, Schwangerschaft, Alter, was auch immer, Krankheit oder einfach, ich muss fahren oder keinen Bock, ist diese Person perfekt bei uns aufgehoben, weil Markus sich da unglaublich gut ins Zeug gelegt hat und es macht einfach auch Spaß, weil was hat man sonst in der Bar, die jetzt keinen Wert drauf legt? Eine Saftschorle zum Beispiel, Wasser. Und es macht halt nicht an. Und Markus macht eine unglaublich geile Show. Ja, ich kann es nur wieder empfehlen.
Das müssen wir uns anschauen.
Ja, ist richtig, richtig geil.
Wir wollten halt niemanden abhängen. Ist natürlich alkoholfrei, ist ein Riesenthema. Es geht gar nicht darum, dass man sagt, ich schwöre dem Alkohol ab, sondern einfach mal an dem Dienstag, Mittwoch. Und wir haben ja jeden Tag offen, deswegen haben wir jeden Tag Gäste, zu sagen, okay, nee, heute mal nicht. Und da war mir ganz wichtig, weil das habe ich das Gefühl, ist in vielen Bars so, oder ist in der Gastronomie eher so, dass man eben, wie du gerade gesagt hast, eine Saftschorle bekommt. Und das ist halt das höchste der Gefühle, wenn man nicht trinkt. Und das ist nicht nur unspannend, wenn man schon in die Gastronomie geht, sondern halt auch irgendwie sozial schwierig, wenn man eben dann auch abgehängt wird, wenn die anderen trinken. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel zu dem Fly Pink, den wir auf der Karte haben, habe ich den Float Pink noch. Ist vom Geschmacksprofil super ähnlich, im Grunde einfach nur ohne den Rum. Habe da eben auch mit Verjus gearbeitet, also Verjus, süße Säurebalance. Und der sieht exakt genauso aus wie der mit Alkohol. Der bekommt die gleiche Show wie mit der mit Alkohol. Und dann wird man eben nicht abgehängt, sondern kann trotzdem einfach Teil davon sein, kann es trinken, kann es das Erlebnis genießen und kann einfach an diesem sozialen Barleben teilhaben, weil das einfach auch ein Riesenpunkt ist. Es geht ja letzten Endes nicht einfach nur darum, seinen Durst zu stillen, sondern es geht ja soziale Interaktionen, um Gespräche, um Musik, um alles drumherum. Und da wollen wir einfach niemanden ausschließen.
Voll schön. Apropos niemanden ausschließen, bei euch kann man ja sogar schon nicht nur abends kommen, sondern sogar schon nachmittags.
Exakt, ja, wir machen ab 14 Uhr auf, haben einen tollen Café von Supremo, das ist eine kleine Kaffeerösterei hier in Unterhaching aus dem Münchner Umland, arbeiten mit denen auch sehr eng zusammen, haben da tolle Cafés rausgesucht und Christian, absolutes Genie an der Maschine, muss man ja auch sagen, zaubert einem gefühlt sogar ein Einhorn in den Cappuccino. Der hat unser Personal fein geschult und
wir wollen es mal nicht übertreiben. Mit einer
auf unserer feinen Terrasse mit Schanigarten jetzt auch in der Sonne ab 15 Uhr haben wir Sonne auf der Terrasse, ein Cappuccino oder auch einen alkoholfreien Spritzdrink oder was auch immer genießen. Oder auch Daydrinking. Was soll's, ich will.
Wollte gerade fragen, wer kommt denn so zu euch? Weil ich meine, eine Bar typischerweise öffnet ja erst abends. Also normalerweise ja nicht vor 17 Uhr, eher noch später. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Lag das an dem Hotelkonzept oder wolltet ihr das einfach selber machen?
Gute Frage. Also Christian? Es waren viele Kriterien. Es war ein wenig aufoktroyiert vom Hotel. Wir haben dann auch gesagt, wir sehen darin eine Möglichkeit. Sie haben von uns erwartet, ab 14 Uhr zu öffnen. Wir haben dann aber auch angeboten, dass wir sogar Lunch mitnehmen können. Das werden wir jetzt alles mal anschauen. Die sind jetzt auch erst seit 8. oder 9. Mai geöffnet, also noch ganz, ganz frisch. Die müssen sich da auch erstmal eingrooven im Frühstücksgeschäft. Meinten, die bräuchten dann die Zeit zum Wiederaufbau oder zum Preppen für den nächsten Tag bis 14 Uhr und dann sollen wir anfangen. Wie ihr schon gesagt habt, Daydrinking ist ein riesengroßes Thema und es macht auch Spaß. Mhm. Ich meine, es hat ja jeder wirklich für sich auch gefunden während der Pandemie mit den Lockdown-Zeiten oder dass man zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein musste, hat man angefangen, untertags zu trinken. Es macht auch so viel Spaß. Man muss es ja nicht mit Alkohol machen, kann es ja auch alkoholfrei machen. Kann es auch wunderschön, wie Markus gerade gesagt hat, mit einem Espresso, Cappuccino und so weiter machen. Aber eben bei uns und es ist einfach genial. Das ist eine super schöne Möglichkeit, weil sonst als Bar hat man eben nur die Option, okay, ich mache jetzt ab 18 Uhr auf, stelle ich mir denn eine Espressomaschine in eine schöne rein, ja oder nein? Und so können wir einfach vieles mitnehmen.
Wir hatten vor 2 Wochen auch am Samstag ein Daydrinking-Event, wo wir tatsächlich auch tagsüber schon mit DJs gestartet sind. Und es war cool, fantastisch zu sehen, dass die Leute wirklich auch, ich komme ja auch aus dem Club-Business ein bisschen, es war schön zu sehen, dass die Leute einfach tagsüber bei Sonnenschein draußen getanzt haben und eine gute Zeit hatten und die Terrasse mitgenommen haben. Und das werden wir auf jeden Fall auch diesen Sommer noch ein paar Mal machen, dass man eben tagsüber schon mit einem DJ startet, die Fensterfront aufmacht, dann draußen einen tollen Bereich hat, der auch ein bisschen Musik abbekommt und alle eine gute Zeit haben.
Das klingt sehr schön. Jetzt haben wir eine kleine Überraschung für euch. Und zwar haben wir in jeder Folge einen Call-in. Da meldet sich jemand aus der Branche mit einer Frage an unsere Gäste. Und ja, es ist in diesem Fall der liebe Dominik Galander. Schöne Grüße an der Stelle. Dominik ist hier Barbetreiber in Berlin, hat mehrere Cocktailbars und ja, schult auch junges Personal, hat so ein eigenes Schulungsformat vor ein paar Jahren aus der Taufe gehoben für Bartenderinnen und Bartender in ganz Deutschland. Er macht sich unglaublich viel Gedanken darüber, wie man die Branche weiterentwickeln kann. Er hat in der Corona-Pandemie das abgefahrenste Barkonzept, was mir begegnet ist, in der Zeit aus der Taufe gehoben, nämlich die Galander Online Bar. Ich werde das mal verlinken. Ich glaube, das ist noch online. Das ist eine virtuelle Bar, in der man aber dann sich wirklich Drinks bestellen konnte. Also die wurden dann geliefert und dann saß man zu Hause vor dem Rechner oder wo auch immer und hat dann diese Cocktailbar, die haben sie ja abfotografiert, dann gesehen und mit Avataren, also mit echten Gästen, die dann auch in dieser virtuellen Bar waren und hat dann die Drinks aus der Bar getrunken. Ich hoffe, ihr könnt mir noch ein Stück weit folgen. Also er hat sich sehr viel darüber Gedanken gemacht, wie man das Thema online und offline in dieser Zeit verknüpfen kann und hatte teilweise mehrere, ja, also insgesamt waren, glaube ich, über 1000 Gäste in der Corona-Zeit bei ihm virtuell zu Gast. Crazy Story, da könnte man eigentlich einen eigenen Podcast noch drüber machen. Aber jetzt hat der Dominik eine Frage mitgebracht, bei der es um das Thema Wirtschaftlichkeit und ich drücke jetzt mal auf Play und ihr hört bitte zu und wer die Frage beantworten mag, kann das dann gerne tun.
Sie haben eine neue Nachricht.
Ja, hallo in die Runde und herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung der Bar. Ich wünsche euch alles Gute dafür. Also mich würde mal interessieren, wie ihr denn euren Rohgewinnaufschlagsatz kalkuliert. Also wie kalkuliert ihr den Wareneingang der fertigen Zutaten? Werden die aus der Produktionsfirma quasi der Bar normal in Rechnung gestellt? Und mit welchem Satz kalkuliert ihr dort eure Marge drauf?
Kann ich sehr gerne antworten. Bei Cocktail haben wir, also um jetzt nur mal von Bottle Cocktails zu sprechen, das ist eine Luxusmarke, da machen wir uns gar keine Sorgen. Wäre aber unlukrativ für eine Bar, wenn wir die da irgendwie weiterverkaufen mit einem traditionellen Faktor 3,5 oder mal 4. Da macht es keinem Spaß. Bei Boko haben wir es sehr, 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 sehr sportlich angesetzt. Noch dazu ist es bei Boko so, wir produzieren nicht nur in 500 Milliliter Gebinden oder 100 Milliliter Gebinden, also in Flaschen, sondern auch in 3 Liter oder 10 Liter Gebinden. Was natürlich uns als C&L Mixology GmbH von Cocktail und Boko Bottle Cocktails es ermöglicht, die Cocktails zu einem ganz anderen Preis weiterzugeben. Im Sinne von, du zahlst jetzt nicht bei jeder Flasche, nicht bei jedem Cocktail oder bei jedem fünften Cocktail für die Abfüllung, für die Deckel, für die Etiketten und für die ganze Logistik, sondern du zahlst einfach nur für 10 Liter, was umgerechnet 100 Cocktails sind. Und dementsprechend ist die Kalkulation eine viel einfachere. Und zwar geben wir das dann als 10 Liter Kanister weiter an Terra. Im Terra haben wir einen Kühlraum. Da sind dann teilweise 20 Kanister im Kühlraum, die mit den Cocktails befüllt sind, 24 Stunden kalt gestellt sind. Muss man nicht, aber für den Barbetrieb ist es förderlich, wenn man quasi die 6 oder 10 Flaschen, die man oben hat, im Kühlregal oder im Kühlfach, wenn die aus sind, geht man schnell runter ins Kühlhaus, füllt die auf, hat sofort wieder kalte Cocktails, die man servieren kann. Das war uns ganz wichtig, dass wir, wenn wir überrannt werden, was wir tatsächlich die ersten Wochenenden erleben durften, nicht mussten, sondern durften, dass wir da 5-6 Mal an dem Abend runtergehen mussten, um die Flaschen wieder alle aufzufüllen. Also wir sprechen da über 500-600 Cocktails, die wir da an dem Abend rausgeschossen haben. Und es sind keine Gin Tonics gewesen, wo man einfach 2 Zutaten hat und ein Glas zusammenschüttet, sondern es waren wirklich Negroni, Espresso Martini, Gin Basil Smash, Whisky Sour und so weiter. Ich schweife zu sehr aus. Also das hat uns das ermöglicht, quasi den Preis spannend zu machen für Boko beziehungsweise für die Terra Bar.
Und also jetzt auch aus meinem Standpunkt noch von den Kalkulationen in klassischen Cocktailbars, habe natürlich mehrere Faktoren, du hast natürlich die Spirituosen, du hast dann den Saft, du hast den Sirup, je nachdem, ob du dir einkaufst, selber kochst, whatever, ist die Kalkulation teilweise gar nicht so einfach. Sehr erfrischend natürlich bei uns ist, dass wir eben genau Wie Christian gerade gesagt hat, wir haben die Gebinde, da sind 10 Liter, da sind 10 Liter drin, die füllen wir in die Flaschen und bringen es hoch in die Bar. Das sind 100 Cocktails. Diese 100 Cocktails sind genau perfekt balanciert, wie ich ja schon gemeint habe, und es sind genau diese 100 Milliliter. Das heißt, man hat auch keinen Überschank, Unterschank, wenn man natürlich richtig jiggert, wenn das Personal richtig arbeitet. Und man hat natürlich auch im Vergleich zu klassischen Cocktailbars einen guten Punkt, weil man eben keinen so extremen Warenverlust hat. Ich kenne es auch eben aus anderen Läden, wo dann eben der nicht nur der Saft kippt, sondern vielleicht auch Premixes kippen. Und das kann bei uns natürlich nicht passieren. Das heißt, die Kalkulation ist relativ entspannt, würde ich sagen. Das haben wir relativ schnell in einer Excel-Tabelle aufgestellt, arbeiten jetzt auch noch an einem Lagerwarenwirtschaftssystem im Hintergrund, dass dir das super einfach eigentlich berechnen kann, weil du eben nur diese eine Ressource im Grunde hast, die du dann eben schreiben musst. Und wir arbeiten mit ähnlichen Faktoren wie sonst auch in der Gastronomie. Also wie Christian schon gerade gesagt hat, mit dem Faktor oder Wareneinsatz von, es kommt halt eben auf den Cocktail an, Wareneinsatz von 25 bis, ich würde sagen, 30%. Sind im Durchschnitt eigentlich bei einer ganz guten Marge für die Gastronomie. Ich glaube, das war jetzt so die Kernfrage vom Gastronomen, wenn ich das richtig rausgehört habe. Also es ist tatsächlich wirklich echt entspannt und es funktioniert gut. Und das ist eben durch den fehlenden Warenverlust und durch die einfache Kalkulation eigentlich auch super machbar. Das war natürlich auch was wir am Anfang direkt überprüft haben, als es hieß, okay, kann man damit eine Bar machen? Ist das eben zu teuer? Funktioniert das überhaupt? Wie sind die Margen? Da war natürlich Ludwig auch, Grüße gehen raus, gut im Game und hat das super kalkuliert. Und wir sind jetzt tatsächlich relativ gut aufgestellt und können immer noch zu echt guten Preisen anbieten, halt eben nicht zu absolut absurden Preisen, obwohl wir in München sind.
Apropos, mir ist gerade noch was eingefallen, währenddessen du so erzählt hattest mit den Preisen. Ich finde es auch total interessant, weil wenn du jetzt ja diese Arbeitsschritte nicht mehr hast, ne, also die du vorher gesagt hast, mixen, abmessen und so weiter, wenn du das alles nicht mehr hast, bist du ja viel schneller. Und selbst wenn du jetzt sagst, du dekorierst immer noch schön, aber jetzt nicht so krass schön wie bei euch, weil das ist ja schon, muss man sagen, ihr macht ja nochmal ein anderes Getränk aus dem Getränk in der Flasche.
Ja.
Das ist ja auch nicht unbedingt das, was sein muss. Es ist schön, aber es muss ja nicht sein, wenn man eure Drinks kauft und dann damit weiterarbeitet. Die Leute sparen sich ja auch einen Haufen Zeit, ne? Also das müsste man ja ehrlicherweise in die Kalkulation auch mal mit reinrechnen, wenn man eure Drinks aus den Flaschen kauft. Die Zeit, die du dir sparst, die Flaschen zu holen, das abzumischen, das zusammen zu mixen, das ist ja ein Wahnsinn.
Ja, klar. Also in den anderen Bars, Personal, ist natürlich bei uns auch etwas entspannteres Thema. Ich kenne es eben aus anderen Läden. Kommst eine Stunde früher, darfst erstmal Saft pressen, Sirup kochen und dann stehst du halt, wenn du alleine im Service anfängst, stehst du sowohl am Shaken hinter der Bar, plus darfst dann damit rausrennen. Das ist bei uns natürlich sehr, sehr viel entspannter. Und ein Personalpunkt, den ich jetzt auch so noch gar nicht angesprochen hatte, ist natürlich bei uns auch super cool. Da bin ich sehr, sehr happy auch mit unserem Team, weil ich es ja vorher auch schon leicht angedeutet habe, dass eben Cocktailbarkeeper genauso wie Köche manchmal interessante Persönlichkeiten sind und man jetzt gerade bei der Situation im Grunde nehmen muss, was man kriegt. Und auch die Fluktuation teilweise eben bei Leuten, die auch was auf dem Kasten haben, sehr, relativ hoch sind. Und ich das Gefühl habe, dass während Corona auch eben diese 2-3 Jahre diese Jugend nicht nachgekommen ist. Es gab eben keine Leute, die kamen, die Interesse an diesem Handwerk, an diesem tollen Job eigentlich haben und die jetzt natürlich fehlen. Also Personalmangel ist riesig und ich kann mir jetzt halt im Grunde, so blöd es klingt, ich kann mir halt charismatische Leute in die Bar stellen, die Bock auf Gäste haben, die Bock auf Gastro haben, die ich nicht 2 Jahre einlernen muss, damit sie überhaupt einigermaßen eine Cocktailkarte zaubern können. Sondern ich kann eben Leute einstellen, die cool sind, die da motiviert sind, die da rangehen und die jetzt zumindest den ersten Bezugspunkt zu der Gastronomie schon mal finden. Also wir haben echt ein super Team und dass die eben solche Drinks in dem Maßstab und in der Geschwindigkeit natürlich zaubern können, ist absurd. Also das kenne ich aus keinem anderen Laden, wie du es ja gerade gesagt hast, dann müsste man einen Cocktailbarkeeper hinstellen, bei dem, was wir rausfeuern, teilweise am Wochenende müsste man im Grunde, wir machen ja nur Cocktails, müsste man im Grunde 2-3 Leute an Rühr- und Shake-Stationen haben, plus dann Leute im Service. Das könnte man teilweise gar nicht anders stemmen.
Also glaubst du, dass das für das grassierende Problem Personalmangel wirklich auch eine Lösung sein kann, dass man sozusagen rücksourced, also dass man, ne, bestimmte Fertigungsstufen zurückpackt? Das kennt im kulinarischen Bereich ja auch. Man spricht davon High Convenience. Convenience, ich weiß, das ist immer so ein schwieriger Begriff, aber High Convenience sagt ja, ne, das ist ein hochwertiges Produkt, das aber schon an anderer Stelle vorgefertigt wird, sodass ich in Anführungszeichen nur noch finishen brauche und dadurch einfach auch jetzt im flüssigen Bereich, also im Barbereich bei euch, dann wieder darüber gezogen, mehr Zeit für andere Dinge habe. Und ist das ein Ansatz aus deiner Sicht oder ist das etwas, was bei euch funktioniert? Aber
nee, absolut. Man sieht es ja auch in der Gastronomie, in der Küche ist es genau das Gleiche. Und Convenience, wie du es gesagt hast, ist bei uns einfach noch immer ein schwieriges Wort. Convenience wird gleichgesetzt mit schlecht, blöde Qualität, irgendwie irgendwas umgangen, irgendeinen Arbeitsschritt gespart, irgendwie versucht, die Leute an der Nase herumzuführen. Und deswegen ist auch BOKO, die Platzierung langsam kriegt es ein bisschen Fahrt. Ich glaube, durch Corona war das vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Bars auch ihre eigenen Cocktails abgefüllt haben und die Leute verstanden haben, okay, es gibt auch gute abgefüllte Cocktails. Nicht alle Mai Tais aus der Plastikflasche. Das ist nicht alles, was wir zu bieten haben, sondern wir haben halt, es gibt auch qualitativ hochwertige Cocktails, wo der Barkeeper eben dasteht und es persönlich abfüllt. Wo der Barkeeper die Arbeit, das sage ich immer ganz gern, die Arbeit schon gemacht hat. Die Arbeit ist schon gemacht. Und für die Bar ist es natürlich noch interessanter, weil die Arbeit, wo die Fehlerquellen sind. Und es ist halt einfach das Vermengen von den Zutaten. Und die Kontrolle der Zutaten im Grunde, die haben wir schon vorweggenommen. Das heißt, wir haben alle Fehler ausgemerzt. Der Cocktail ist schon genauso, wie er sein soll. Dieses Mixen ist schon passiert. Und man kann sich eben dann auf andere Sachen konzentrieren. Das ist auf jeden Fall eine Riesenthematik gerade. Und wir sind auch an einer anderen Gastronomie natürlich schon dran, weil das natürlich auch interessant ist, jetzt nicht unbedingt jetzt als Cocktailbar, wo man natürlich mit den Signatures schon nochmal ein bisschen Expertise reinstecken muss, sondern Restaurants, die keinen Cocktailbar geben, die einen Schankkellner einfach nur dastehen haben, der gut Bier zapfen kann, der jetzt aber vielleicht nicht einen stabilen Negroni rührt. Aber die Gäste, die werden immer aufgeschlossen und wir merken es ja bei uns im Laden, so der Jim Basil Smash, der geht raus ohne Ende. Das ist echt abgefahren. Die Leute haben Bock auf Cocktails. Und nicht jeder kann das liefern. Und wenn du dann eben sagst, okay, ich habe ein Restaurant, ich habe eigentlich Lust, diese Cocktails zu liefern, ruft uns an. Und dann ist das gar kein Problem. Und dann haben wir eine komplette Cocktailpalette, die man im Restaurant oder einem was auch immer in der Gastronomie zur Verfügung stellen können. Wir sind zum Beispiel jetzt gerade auch bei einem Club mit unseren Produkten, die sagen, hey, wir hätten echt Bock, wir wollen ein bisschen früher starten, wir wollen eigentlich eine Cocktailbar machen, die Leute auch ein bisschen ein kleines Warm-up geben. Und da ist es halt auch nicht so einfach. Ich kenne es selber, ich habe eine Club-Cocktailbar geschmissen mit Ludwig zusammen. Das ist nicht so easy. Und es war immer ein tolles Gefühl aber. Es war immer ein tolles Gefühl, den Leuten auch mal andere Sachen anbieten zu können. Dass man sagen kann, hey, pass auf, du bist jetzt im Club, du trinkst eigentlich deinen Gin Tonic oder deinen Wodka Bull. Pass auf, probier den Whisky Sour. Auch wenn du keinen Whisky magst, ich verspreche es dir, trink ihn. Wenn dir nicht schmeckt, gib ihn mir zurück. Und die Leute waren begeistert. Und das Glänzen in den Augen ist ja auch was, was wir gesagt haben, okay, das wollen wir bei uns auch in der Bar haben. Ich will eigentlich niemanden, oder wenn es geht, niemanden, der bei uns rausgeht, soll nicht mindestens eine Sache probiert haben, die er davor noch nicht probiert hat. Und das ist ja eben, weil wir gar keinen Gin Tonic anbieten. Du kannst bei uns den Gin Tonic nicht probieren. Und dann habe ich die Zeit im Service. Ich wollte gerade
sagen, ist ja nicht so einfach.
Ja, es ist Arbeit. Aber diese Arbeit mache ich gerne oder die macht das Team gerne und sagt, okay, pass auf, wenn du Gin Tonic gerne trinkst, probier den Herbal Homeboy. Ist immer was ganz anderes. Das ist ein Margarita mit einem Botanical Tonic. Total abgefahren. Geht in die Richtung, aber hat halt diese gerade super marktumgreifende spirituose Tequila, an die man die Leute wieder ranführen muss, weil viele halt irgendwie einen gefühlten Absturz damit hatten und es gar nicht mehr können. Aber wenn du einen qualitativen, hochwertigen...
Ja. Nicht nur einen gefühlten, ich glaube, das ist einfach deutschlandweit. Yes.
Aber hey, Tequila und Mezcal überholen gerade in den USA Bourbon und Wodka. Also das ist riesig und das ist ein Riesensegment und Mezcal sind wir auch gerade dran. Wir haben einen Drink, der mit Mezcal flambiert wird. Muss man ein bisschen erklären, ist ein bisschen Erklärbedarf, ob man dieses fermentierige, stallige haben will, aber ist geil, Leute ranführen zu können zu Cocktails. Das ist ja unsere Welt, das ist genau das, was wir möchten. Und das funktioniert sehr, sehr gut so.
Wie ist denn das eigentlich? Das interessiert mich noch brennend. Als ich das erste Mal gehört habe, ihr macht hier Bottle Cocktails, dachte ich mir, naja, ich weiß ja nicht, ich gehe in eine Bar, dafür, dass ich dann einen Drink aus der Flasche kriege, ne? Also übelste Vorurteile. Klar. Wurde dann eines krass Besseren belehrt, habe, glaube ich, eine der besten Drinks in meinem Leben getrunken. Ich habe Jan-Peter schon irgendwie gefühlt 20 Minuten vorgeschwärmt. Und wie geht denn das so mit Gästen? Weil ich meine, es gibt ja Gäste, die kommen zu euch, vielleicht weil sie das cool finden und irgendwie sich das mal reinziehen wollen, wie das so ist, ne? Und dann gibt's aber die Menschen, die halt durch Zufall bei euch wahrscheinlich reinstolpern und keine Ahnung haben, dass ihr Drinks aus Flaschen macht. Wie reagieren die da? Ist das Feedback allgemein immer positiv oder gibt's da auch mal irgendwie spannende Situationen à la what the hell, was machst du denn da?
Wir haben uns diese Frage oder diese Fragen tatsächlich auch, bevor wir die Bar eröffnet haben, gestellt, eine unglaubliche Verkettung von Argumenten schon zusammengesponnen, warum es funktioniert, warum es gut ist und so weiter. Wir haben gemerkt, so in den ersten eineinhalb, zwei Monaten kam diese Frage nicht mal auf, wie kann das sein und so weiter. Die Leute haben es zwar gesehen, aber die meinten so, boah, okay, das geht ja richtig schnell hier. Da muss ich ja jetzt nicht fünf Getränke bestellen für zwei oder drei Personen, sondern ich komme dann gleich nochmal wieder und bestelle dann, wenn wir das Getränk fertig getrunken haben. Ist ja auch so ein Ding. Da bestellst du in der Bar drei, vier Drinks, wenn du zu zweit bist, weil du weißt, sonst warte ich doch mal eine Stunde oder eine halbe Stunde auf meinen Drink. Währenddessen hast du ja auch wieder ein schlechteres Barerlebnis, weil der Drink, der da vor dir steht, den du noch nicht trinkst, der verwässert ja auch oder wird warm. Und das ist einfach ein Vorteil, den wir haben. Tatsächlich waren wir in der Mixology in einem Artikel von Roland Graf und der hat es einfach auf den Punkt getroffen. Es ist ein anderes Barerlebnis. Wir können Sachen anbieten, nicht nur, dass wir Cocktails haben aus der Flasche, sondern eben weil wir Bottle Cocktails haben, können wir die Gäste an jeden Drink ranführen, jeden Drink probieren lassen. Geh mal in eine Bar und sag, ah, Negroni trinken ja alle. Ich weiß nicht, ob er mir schmeckt, kann ich einen kleinen mal probieren. da zeigt dir jeder Barkeeper den Vogel. Und das ist eben das Schöne, du kannst, das haben wir auch bei uns auf der Karte mit aufgenommen, auch dank Roland Graf, weil er das als geniale Idee fand und meinte, ihr müsst jeden Cocktail als Shot anbieten, damit man sich da auch mal durchprobieren kann. Für Leute, die jetzt keine Manhattan trinken, die sagen, puh, Manhattan hört sich staubig an, genauso wie Old Fashioned zum Beispiel. Aber Old Fashioned kann auch ein richtig geiles Bonbon sein, so in die Richtung.
Ah, das ist ja interessant. Also ihr seid auf Basis des Artikels und auf des Hinweises dann auf die Idee gekommen, sozusagen nochmal eine Miniaturvariante des Cocktails zusätzlich anzubieten, ja? Print wirkt und lesen oder beziehungsweise online wirkt in dem Fall.
Ja.
Ja, cool.
Das hatten wir einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Er stand bei uns an der Bar und hat gemeint, hey, weil ich dann ihm dann im Grunde gesagt habe, hey, wenn du hier bist, probier alles durch. Und er so, ja, da bin ich ja komplett blau, wenn ich rausgehe. Und habe ich gesagt, ja, ich mach den einfach in klein, ist überhaupt kein Problem. Und er so, ja, boom. Und er so, hey, das müsst ihr den Leuten sagen. Wo kann man denn einen kleinen Cocktail probieren? Wie Christian gerade gesagt hat, da kriegt dich der Barkeeper aus der Bar raus, wenn du sagst, mal, rühr mir mal einen Mini-Negroni.
Sonst noch Wünsche.
Du kannst einen Cocktail Flight machen und kannst alle unsere Drinks in klein probieren. Alle, sogar die Signatures. Und das ist natürlich schon ein Riesending.
Ja, das ist eine super schöne Geschichte mit den Flights. Also es gibt hier eine Bar, die in Berlin, die das anbietet in der Form. Ansonsten kennt man das eigentlich fast nur aus Craft-Beer-Bars. Ja. Ne? Und in Craft-Beer-Bars sind diese Trays mit fünf verschiedenen kleinen Craft-Bieren äußerst beliebt, oft der Topseller, weil natürlich einfach so dieses Probieren wollen, Unterschiede erkennen, Aromen ins Verhältnis setzen und so. Das ist einfach auch, macht ja auch einen Riesenspaß. Und das ist natürlich, klar, wenn ich jetzt zu dir sage, kannst du mir mal drei kleine Cocktails mixen, dann wird das vielleicht ein bisschen schwieriger. Nehmen eigentlich Gäste auch Flaschen mit nach Hause? Also habt ihr so eine Art Cross-Selling auch, dass die sagen, oh, der Drink war so super, dann kaufe ich mir gleich noch eine Flasche für daheim?
Tatsächlich, ja. Wir haben echt viele Leute, die dann was mitnehmen. Es ist nicht so extrem, wie wir dachten, muss man schon auch sagen. Wir haben gedacht, okay, ist ja klar, aber das verbindet sich mit der Thematik, dass viele Leute, die eben zu uns kommen und jetzt gar nicht hinterfragen, weil sie nicht vor dem Barkeeper sitzen, sondern irgendwo hinten, auch gar nicht verstehen, so okay, man kann den Cocktail jetzt mit nach Hause nehmen. Wir haben es auch nicht auf der Karte stehen. Wir werden es vielleicht noch mit draufpacken, dass wir sagen, okay, wenn es dir schmeckt, nimm eine Flasche mit. Und selbst wenn es bei uns nicht auf der Karte steht, haben wir trotzdem Leute, die sagen, hey, die sehen halt die Flaschen in unserem Backboard, weil unser Backboard schon sehr spannend ist. Es ist kein klassisches Bar-Backboard mit 700 Flaschen, sondern es sind eben diese 9 plus ein Signature, den wir immer noch abfüllen. Von der Betonwand auf kleinen schwarzen Regalen. Sieht man auf Instagram auch ganz gut. Terra-Muck.
Wird verlinkt in den Shoutouts.
Yes, Shoutouts. Und tatsächlich haben wir echt schon ein paar Flaschen verkauft. Zu dem Punkt, dass wir sogar gesagt haben, okay, wir müssen jetzt nochmal Flaschen aus der Manufaktur holen, weil unsere Jim Bezel Smash-Flaschen, die wir eigentlich für die Bar verwenden sollten, auch schon ganz gut weggehen. Und das ist natürlich auch ein spannender Punkt. Ich glaube, es wird im Sommer auch noch interessanter, wenn die Leute sagen, okay, keine Ahnung, ich bin erstmal kurz im Terra und danach vielleicht noch ziehe ich nochmal weiter, klassische Wegmische oder klassische Isar-Mische und dann hast du einfach einen Cocktail.
Voll.
Das ist natürlich ein abgefahrenes Ding und nicht ein Wegbierchen.
Apropos Drink, du hast gerade gesagt, ihr habt ein paar Flaschen an der Wand stehen, immer noch mit einem Special. Wir wollen mal noch so ein bisschen mit euch über den Outlook sprechen. Also was passiert noch so bei euch? Man könnte natürlich jetzt sagen, ey, läuft alles super, können wir jetzt genauso weitermachen die nächsten 10 Jahre, aber letztes Mal, als ich bei euch war, habt ihr ja schon wieder über den nächsten Drink gemauschelt. Wie habt ihr das denn vor? Wollt ihr da dann irgendwann doch 700 Flaschen stehen haben mit 700 Drinks oder was ist so der Plan in Sachen Weiterentwicklung?
Spannender Punkt, natürlich ist die Kreativität endlos, auch unser Personal, also die Luisa, nächste Shoutout, ist gerade auch dran, die ist eben relativ frisch in der Gastronomie, relativ frisch in der ganzen Barszene, hat im Grunde bei uns gestartet und hat jetzt natürlich auch Lust, hat gesagt, okay, ich möchte jetzt auch was ausprobieren. Ich möchte auch irgendwie was kreieren und mit der sitzen wir gerade zusammen, entwickeln einen Drink, den wir dann abfüllen. Aber letzten Endes soll halt, also diese 9 Klassiker, die wir haben, an denen sich auch viel entlanghangeln lässt, ich glaube, das wird halt eben im Grunde die Basis sein und dann ist es wie in anderen Cocktailbars auch, dass wir variierende Saisonkarten haben. Wir arbeiten an einer Sommerkarte, wir arbeiten an dem großen, gut aussehenden Bruder vom Aperol, den die Eltern viel lieber haben, dass wir da auch ein tolles Produkt für den Sommer haben. Und
gespannt.
Ja, und das ist dann eben unser Ansatz, dass man sagt, okay, man hat halt eben die Möglichkeit und dadurch, dass wir selber ja auch abfüllen, nicht weit von der Bar entfernt, kann man sagen, hey, pass auf, lass dir was einfallen, überleg, wir probieren, wir kreieren einen Cocktail zusammen und wir haben hier drüben die Anlage und dann füllen wir einfach mal 100 Flaschen ab. Und dann schauen wir, was passiert. Davon sind 50 für die Bar und dann schaust du, dass du den Gästen den schmackhaft machst und vielleicht nehmen ein paar die Flaschen mit nach Hause. Das ist jetzt sozusagen unsere Idee, unsere Vision, dass man eben sagt, okay, man kann sich da trotzdem noch kreativ austoben. Es bleibt nicht bei diesen 9 und wir sind irgendwie gegeißelt, sondern es geht halt viel weiter. Die Cocktailerie, die Mixologie, die ist ja ein riesen Gebiet, wo man sich extrem austoben kann.
Absolut. Und wie seht ihr das grundsätzlich, die Zukunft von Bottled Cocktails?
Ich sehe es als riesengroßes Thema tatsächlich. Ich kann jetzt tatsächlich von beiden Seiten sprechen. Einmal von der Produktion der Bottled Cocktails und wo wir hinschicken und dann auch von der Terra Bar, von den Anwendungsmöglichkeiten, Terra ist nicht die einzige Bar, die wir beliefern, sondern innerhalb der Nice Hotel Kette, der Spriesen Hotels in jeder Stadt, in ganz Europa im Moment heraus, also vorerst in der Dachregion. Und da wird zum Beispiel die Bar bedient von den Rezeptionisten des Hotels. Da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass ein Rezeptionist Cocktails shaken kann. Die können höchstens vielleicht ein Bier zapfen, außer man war mal in einem früheren Leben ein Barkeeper. Aber was mache ich dann hinter der Rezeption, wenn ich schon dieses Repertoire an Barwissen habe? Wie auch immer, in der Nice Hotelkette sind wir zum Beispiel in jeder Bar vertreten mit den 0,5 und 100 Milliliter Flaschen, dass die auch sagen, hey, die können sogar in der Nacht Cocktails anbieten. Welches Hotel hat in der Nacht einen Nachtportier, der auch einen Margarita oder Espresso Martini kurz shaken kann?
Eher selten.
Das ist ein riesen Pluspunkt, mit Bottle Cocktails zu arbeiten. Ja.
Also neue Zielgruppen sind erschlossen worden.
Genau, ich sehe, dass Bottle Cocktails immer mehr Akzeptanz auch in der breiten Bevölkerung finden. Ich sehe auch, dass sie zwar noch verpönt sind in gewissen Bereichen der Gastronomie, aber sich Bottle Cocktails dort auch festsetzen werden, weil es eben diesen Mangel an Fachkräften gibt, weil es diese zeitlichen Gegebenheiten gibt, wie Nachtöffnungszeiten eines Hotels und so weiter. Wir sagen auch immer ganz klar dazu, weil sich immer ganz viele Mixologen und Barkeeper, Barmanager und so weiter angegriffen fühlen von Bottle Cocktails. Wir werden, wollen und können niemals eine Bar ersetzen. Jetzt haben wir Terra. Aber die Bar ist immer noch ein zentraler Punkt, wo ich hingehe, wo ich unglaublich gerne zuhöre, wie man shaket. Das Eis in den Shaker-Tins, im Rührglas, das Rühren und so weiter, Haptik, die Gespräche mit dem Barkeeper und so weiter. Ich finde, das gehört zu einer Bar dazu. Ich liebe es, ins Schumann zu gehen. Es ist einfach eine geile Atmosphäre. Es gibt diese Bars. Es wird halt wie so eine Art Pyramide sein. Ganz oben hast du die Mixologen, die sich unglaublich gut auskennen, die sich austoben und so weiter. Aber von denen gibt es dann irgendwann unglaublich wenig, weil es einfach nicht so viele gibt. Man hat auch gesehen, dass alle abwandern in andere Berufe und so weiter. Aber ich glaube, dass dort, wo wir gerade sind, in diese Nischen hineinrutschen und uns dort mit Bottled Cocktails einfach festsetzen. Festsetzen im Sinne von positiv, dass wir da ein, nicht für uns, dass wir viel verkaufen, klar, wollen wir natürlich auch, aber dass wir Painpunkte ausmerzen können in Outlets von Hotels, von Restaurants, Bars, wo sie früher vielleicht mal Cocktails hatten oder noch nie Cocktails hatten, aber jetzt Cocktails anbieten können.
Voll schön.
Ja, absolut. Und wie Christian gerade gesagt hat, es gibt dann eben die absolute Elite, die Barkeeper, die dann mit Rotationsverdampfern oder anderen Sachen aus den Sterneküchen arbeiten und die da immer noch was ganz was anderes machen. Und wie Ludwigs mal schön gesagt hat, wir sind dann eben dann der Goldstandard. Wir sind der Goldstandard für Drinks, die halt eben, wie vorher auch schon angesprochen wurde, absolute Crowdpleaser sind, die Leute, die für Leute sind, die, um die heranzuführen an dieses ganze Cocktail-Game und denen mal zu ermöglichen, okay, probier mal was aus. Und wenn wir jetzt, wie auch Christian vorher gesagt hat, wenn wir natürlich in Bars gehen, Barkeeper trinken ganz anders, und das war auch von Anfang an der Ansatz auch von der Bar und von der Karte zu sagen, hey, ich will eigentlich gar nicht, oder so gemein es klingt, ich will gar nicht, dass der Barkeeper zu mir kommt und das geil findet. Ich will eigentlich, dass die Leute das geil finden. Weil meistens ist es so, dass der Drink, der für den Barkeeper ist, der schmeckt den Leuten überhaupt nicht. Der Drink, der für die Gastronomie ist oder für die eben, die das so machen, die brauchen was anderes. Und ich wollte schon immer, wenn ich eine Bar mache, sagen, okay, wie es im Krux im Grunde auch war mit einer Clubbar, hey, ich kann Leute ranführen an Cocktails. Ich kann Leuten diese Welt zeigen. Und das funktioniert natürlich eher mit Crowdpleasern als mit sehr speziellen Spitzendrinks.
Ja, das stimmt. Und jetzt, wo wir so darüber sprechen, ist mir eingefallen, letztes Jahr war ich bei einem Cocktailwettbewerb dabei, da hat eine Teilnehmerin gewonnen, die einen vorgemixten Milk Punch Cocktail mitgebracht hat, wo natürlich man als Jury, ich war Teil der Jury, dann erstmal gedacht hat, okay, also die shaked und rührt jetzt ja gar nicht so großartig jetzt hier vor uns, das ist ja ein bisschen komisch, aber sie hat einfach, der Drink war fantastisch und sie hat einfach eine wunderbare Konversation mit der Jury geführt. Sie hat eine tolle Geschichte erzählt, sie hat einen ganz tollen Auftritt gehabt. Also diese ganzen anderen Geschichten, die sonst immer gerade bei Cocktailwettbewerben oft im Hintergrund stehen, die sind auf einmal nach vorne gerückt und sie hat einen Cocktailwettbewerb am Ende auch gewonnen, weil das einfach diese beiden anderen Komponenten so exzellent gewesen sind. Und da hat man an der Stelle auch sehen können. Es kann sogar in Form bei Wettbewerben, wo es natürlich sonst immer sehr viel um Performance geht oder so, kann sowas auch funktionieren. Das ist sicherlich nicht etwas, was immer funktionieren wird, aber es rückt halt gewisse Dinge, und das gilt dann bei euch sicherlich in der Bar genauso, dann viel stärker in den Vordergrund. Insofern klingt das nach einer sehr, sehr spannenden Nische, die ihr da für euch gefunden habt, und mal gucken, wie sich diese Nische weiterentwickeln wird.
Definitiv. Und auch gerade was Milk Punch und so weiter angeht, bestes Beispiel, wir hatten jetzt eine Kooperation mit der Ori Bar / Mandarin Oriental Munich / Matsuhisa. Die hatten ein Geburtstagsevent eine ganze Woche lang mit eben Nobu Matsuhisa himself. Da hat Gabriel Pötschke, der Head Barkeeper von der Oriba, mit dem ich tatsächlich meine Ausbildung im Charles Hotel zusammen gemacht hatte, Shoutout, kontaktiert und meinte, er würde gerne einen, wenn ich nur dran denke, einen Milk Punch abfüllen. Wir hatten 1400, glaube ich, Cocktails produziert. Junge, das war eine Riesensauerei. Aber was dabei rausgekommen ist, worauf ich eigentlich hinaus will, du kannst unglaublich viele Ecken und Kanten abrunden, auch nur durch eine Art Flaschenreifung oder durch, dass du eine Masse produzierst. Verschiedene Zutaten sind vielleicht nicht die besten oder sind nicht konstant, aber dadurch, auch wie beim Wein, schmeißt du alles in einen Topf und schaust, dass dabei was unglaublich Gutes und Elegantes dabei rauskommt. So auch hier bei einem Milk Punch, unglaublich aufwendig zu produzieren. Oder auch verschiedene Cocktails, die unglaublich kantig sind, wie ein Manhattan. Und innerhalb von 3 Monaten, wenn der in der Flasche ist, hat er nochmal einen ganz anderen Spirit. Das ist nochmal ein ganz neues Erlebnis, den dann so zu verkosten.
Also ich glaube, wir könnten da noch Stunden drüber sprechen. Mich würde nämlich auch brennend interessieren, was bei euch alles schiefgelaufen ist, weil das klingt jetzt alles sehr, sehr, als wäre das sehr glatt abgelaufen, aber beide grinsen gerade, das könnt ihr nicht sehen. Diese Insider-Information werde ich mir dann bei meinem nächsten Drink an der Bar ergaunern bei euch. Wir haben zum Abschluss nochmal jeweils eine kleine Schnellfragerunde für euch.
Die Schnellfragerunde.
Christian, wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Charles Schumann.
Nice.
Und du, Markus?
Oh, ich würde Jörg Meyer schon gerne mal persönlich sehen. Auf Instagram schon spannend. Ich glaube, das ist ein witziger Kollege.
Ist er.
Auf jeden Fall. Und an der Stelle empfehlen wir auch nochmal die Folge, die Podcast-Folge mit Jörg Meyer. Wie verkaufe ich eine Bar? Ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, und schöne Grüße nach Hamburg.
Nach Hamburg.
Lieber Christian, welche Person hat dich inspiriert?
Tatsächlich meine Mutter, die ist vor 10 Jahren gestorben. So wie sie ans Leben herangegangen ist, die Art und Weise, wie sie das Leben gelebt hat, gearbeitet hat, aber dann, also wirklich durchgearbeitet hat mit 3-4 Jobs gleichzeitig, aber dann auch das Leben genossen hat. Das hat mir sehr viel mit auf meinen Lebensweg gegeben.
Hm. Markus, wer hat dich inspiriert?
Oh Gott, ist das jetzt kitschig, wenn ich Ludwig höre?
Ein bisschen.
Amore.
Ja, es hat einfach einen super spannenden Ansatz gehabt. Ich habe schon immer zu ihm aufgeschaut und bin jetzt einfach super happy, dass ich mit ihm und auch mit Christian natürlich so ein Projekt starten kann. Und noch ein anderer Freund von mir, Joel, Shoutout, der mir im Grunde mit Hakuna Matata beigebracht hat, dass man das Leben ein bisschen leichter nehmen soll und nicht alles immer so ernst. Und dass uns eigentlich, und das muss man ja wirklich ganz laut eigentlich sagen, dass uns unfassbar gut geht. Und dass selbst die kleinsten Probleme, die wir haben, die meisten Luxusprobleme sind.
Und noch eine etwas pragmatischere Frage zum Schluss. Was ist die beste Erfindung unserer Zeit, Christian?
Ich finde irgendwie das Flugzeug, weil man so Brücken geschaffen hat, andere Kontinente, Kulturen kennenlernen kann. Dank des Flugzeugs dürfte ich tatsächlich in Australien arbeiten. Also es hätte natürlich lange gedauert mit dem Schiff, aber ja,
cool.
Auch wenn nicht so umweltfreundlich.
Markus, deine beste Erfindung?
Ich würde sagen, das Bahnbrechendste wahrscheinlich, weil wir auch die Generation sind, die das von Anfang an miterleben durften, ist es, glaube ich, das Internet, die gesamte Digitalisierung, die einfach die Leute näher zusammengebracht hat, mit allen schlechten Seiten, allen schlechten Facetten, die das Internet mit sich bringt. Aber das Leben in so einer Geschwindigkeit leben zu dürfen, ist schon für mich wahnsinnig faszinierend und wahnsinnig toll.
Und wie wir heute gelernt haben, kann man ja sogar digital in eine Bar gehen. Oder konnte
zumindest.
Danke Internet, dass du uns gerettet hast in der Zeit, wo es dann offline nicht mehr ging. Ich finde, es war eine sehr schöne Runde. Ich habe jetzt Lust auf einen Drink, aber es ist leider erst 4:15. Es wird jetzt schwierig und es ist Montag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Schön, dass ihr da wart.
Ich bedanke mich auch. Vielen lieben Dank.
Wir bedanken uns.
Danke auch. Hat Spaß gemacht.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.